Gottes Vision für unser Leben haben wir in der ersten Predigt betrachtet. Wir sind nicht zufällig hier auf der Erde, sondern Gott hat einen Plan mit uns, ein Ziel, eine Vision, nämlich, dass unser Leben viel Frucht bringt. Und Gott hat nicht nur ein Ziel für uns als Einzelleute, sondern für uns, für die ganze Welt, für jede Nation. Und sowohl mit uns persönlich als auch mit der Welt kriegt er es hin, weil er Gott ist, seine Ziele zu verfolgen. Nichts und niemand kann ihn davon abbringen. In der zweiten Predigt haben wir nachgedacht, dass wir durch unsere Bekehrung in Jesus sind, total mit ihm verwurzelt. Nicht durch irgendein Gefühl, sondern das ist das Geschenk Gottes. Außerdem ging es um die Jahreszeiten im Weinberg und dass es auch in unserem persönlichen Glaubensleben auch Jahreszeiten und Phasen gibt, dass es ganz normal ist. Letzten Monat ging es darum, wie der Saft in die Reben kommt vom Leben des Weinstocks. Und wir haben davon gesprochen, dass von der Abhängigkeit von ihm, vom Leben in der Abhängigkeit, was uns hindern kann, an Jesus zu bleiben, ganz einfach, wenn wir es nicht wollen oder unseren eigenen Kopf durchsetzen oder auch wenn wir zu beschäftigt sind. Aber was hilft uns, in Jesus zu bleiben? Geistliche Übungen, wie zum Beispiel Bibellesen, Beten, Anbetungen oder auch Fasten. Aber all das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist die Beziehung zu Jesus, zu leben. Und all diese äußeren Sachen, die helfen uns nur, damit das passieren kann. Und heute möchte ich nochmal anknüpfen an das Thema Abhängigkeit von Gott und die Frage, wie wissen wir denn, dass wir in der Abhängigkeit von Gott leben? Ich habe gelesen, es gibt einen ganz einfachen Test, der ist zwar ein bisschen ernüchternd vielleicht, das Ergebnis, aber wir wissen, wie tief wir in der Abhängigkeit von Gott leben, wenn wir so an unser Gebetsleben denken. Der Platz, den das Gebet in unserem Leben spielt. Weil beim Beten sprechen wir die Sprache der Abhängigkeit. Und ganz, 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 ganz wichtig, mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. Also ich bin ein sehr schlechter Beter, falls das jemand tröstet hier. Sondern es ist einfach eine große Chance und ein großes Privileg, dass wir überhaupt beten dürfen. Und die Frage ist, was ist Gebet für dich? Gebet, das kann ein Stoßseufzer sein oder auch Fürbitte oder auch bei einem Gebetstreffen. Gebet kann mit Worten und Gebet ist auch möglich ohne Worte. Letztlich ist es in Kontakt mit Gott sein. Und das geht überall beim Stillen, bei der Hausarbeit, in den kurzen Momenten, im trubeligen Alltag, bei den Stoßgebeten. Am Freitag war ich mit dem Zug unterwegs und wie es halt so manchmal ist, hat Verspätung, kriegt man den Anschlusszug nicht, war ich in Kassel. Ja, durfte ich da anderthalb Stunden warten. Es war außerordentlich kalt, Schneegestöber, überall da. Natürlich hatte ich vorher auch so im Stillen gesagt, Jesus, du könntest doch machen, dass ich den Zug kriege. Habe ich jetzt nicht gekriegt. Aber dann war ich froh, in der Kälte im Zug, also im Schneegestöber. Ja, sagen, Jesus, danke, dass du jetzt da bist und dass ich da jetzt nicht hier alleine rumstehen muss. In der Bibel findet sich auch öfters die Aufforderung, sei still, seid still. Und damit ist tatsächlich gemeint, dass unsere menschliche Aktivität, wir sind ja richtig gut und effektiv, auch als Deutsche, dass wir einfach mal stoppen und Gottes Aktivität beginnen kann. Ich finde, das ist eine große Herausforderung und braucht viel Mut und Disziplin. Die Israeliten vom Roten Meer, während sie die Armee vom Pharao hinter sich immer näher kommen hörten, was von Panik, was von Druck, irgendwas zu tun, Hauptsache irgendwas, eine Brücke bauen, einen Tunnel, was, keine Ahnung, was einem da für Gedanken durch den Kopf schwirren. Aber Mose war beauftragt, still zu stehen und zu sehen, was Gott tut. Puh, was für eine Herausforderung in dieser Situation. Und zu anderen Seiten bedeutet in Abhängigkeit von Gott zu leben genau das Gegenteil, nämlich Schritte zu wagen im Glauben. wie der Josua. Der musste mit dem Volk Israel 7-mal um Jericho rumziehen, in der Erwartung, dass Gott irgendwas tut. Und ich glaube beides, ob stillstehen oder im Glauben vorwärts zu gehen. Beides ist menschlich gesehen echt ein Risiko. Und Abhängigkeit von Gott ist tatsächlich beides. Furchterregend und aufregend. Es bedeutet nämlich, Gott hat die Kontrolle. Und wenn er sie hat, habe sie ich nicht. Und das ist nicht so einfach manchmal. Aber dennoch lohnt es sich, denn wenn wir es wagen, auf die Seite zu drehen und es Gott erlauben, in und durch uns zu wirken, dann hat er versprochen, dass er Frucht wachsen lässt. Die Bea hat es vorher schon mal angedeutet, es geht heute auch um die Liebe. Ein ganz zentraler Punkt beim Thema Bleiben in Jesus. Das wissen wir ja alle seit Jahrzehnten und ja, sehr, sehr langer Zeit. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass diese Wahrheit bei mir und vielleicht auch bei manchen anderen hier manchmal etwas eingestaubt ist. Und wenn die Sonne so schön scheint in die Wohnung und man schon nicht mehr länger aktiv im Haushalt aktiv war, dann sieht man, oh, da hat es richtig viel Staub drauf. Und dieser Staub ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Aber die Farben, die leuchten einfach nicht mehr so, wie es sonst ist. Es wird ein bisschen dumpf. Und so habe ich gedacht, könnten wir heute mal ein bisschen abstauben. Auch Entschuldigung, wenn heute Sonntag ist. Ich komme aus Lorch und da bin ich auch in der Gemeinde gewesen und eine alte Frau, dort hat zu mir gesagt, ja, ist alles gut in der Gemeinde und so, aber Liebe fehlt, also die Liebe fehlt. Dann bin ich jetzt hier in Grünberg, da hat auch schon mal jemand zu mir gesagt, ja, ist toll und so, aber irgendwie kannst du ein bisschen mehr Liebe haben untereinander. Und tatsächlich, in der Bibel ist die Liebe ja auch ein großes Thema. Fällt uns natürlich gleich ein, Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Letzten Sonntag ging es in der Predigt auch darum, die Liebe wird in vielen erkalten. Und wenn wir die Gebete des Paulus angucken, dann geht es da auch ganz, ganz viel um die Liebe. Also das ist nicht was, was bei uns jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, sondern das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Bei den Gebeten des Paulus, da betet er auch oft darum, dass die, für die er betet, doch die Größe, Weite, Tiefe, Höhe der Liebe Gottes immer mehr erfassen können. Und was sagt jetzt Jesus zu seinen Jüngern in unserem Text, den wir vorher gehört haben? Er ist kurz vor seinem Sterben. Und ich möchte nochmal das vorlesen, bitte klicken. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Wenn ihr meine Anweisungen beachtet, dann bleibt ihr in meiner Liebe verwurzelt. Genauso habe ich die Anweisungen meines Vaters genau befolgt und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude euch ganz erfüllt. Das ist meine Anweisung an euch. Ihr sollt einander in echter Liebe begegnen, genauso wie ich euch mit wahrer Liebe begegnet bin. Und das ist mein Auftrag an euch. Begegnet einander in wahrer Liebe. Tolle Worte, oder? So von den anderen geliebt zu werden. Aber die Frage ist, oh, wie kriegen wir denn das selber hin? Wo sollen wir denn die Liebe herkriegen für die anderen? Schauen wir uns an, wie das bei Jesus war. Weiterklicken. Jesus wurde von seinem Vater 2-mal in besonderer Weise die Liebe zugesprochen. Einmal bei der Taufe am Jordan und dann bei der Verklärung. Und der Vater hat zu Jesus gesagt, oder da gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und wohlgesagt bei der Taufe, da hat Jesus ja noch gar nicht angefangen mit seinem Dienst. Er hat noch nichts getan und trotzdem wurde ihm diese Identität und Liebe vom Vater zugesprochen. Und Jesus war in der Liebe des Vaters zu Hause. Die Liebe des Vaters war der Ort, wo er Kraft und Ausdauer empfing. Und jetzt eben in unserem Text spricht Jesus zu seinen Jüngern, die er bald verlassen wird. Und er lädt auch seine Jünger ein in diesen Raum der Liebe, wo er selber lebt. Und dann eben auch in dieser Liebe zu bleiben. Wir singen ja gern das Lied, wo es heißt, aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Aber die Frage ist, wie geht's uns denn mit Gottes Liebe? Im Kopf ist es natürlich verankert, aber wie viel kriege ich in meinem Alltag mit? Der Henry Nouwen ist ein holländischer Theologieprofessor und er hat ein Buch über den verlorenen Sohn, Lukas 15, geschrieben. Da gab es ja den Jüngeren, der das Erbe wollte, alles verpasst hat, dann reumütig zurückkommt, und es gibt einen Älteren, der alles brav gemacht hat, ganz verantwortlich. Ich weiß nicht, mit welchem der beiden Söhne du dich eher identifizierst. Auch für Henry Nouwen war das eine Frage, welcher Sohn er denn sei. Und er schreibt, mir wurde mit einem Mal klar, dass diese Stimme der Liebe, die Jesus bei seiner Taufe und auf dem Berg der Verklärung gehört hat, die Stimme der Liebe des Vaters, ja, dass diese Liebe auch mir gilt und ich sie hören darf und kann. Klicken. Und er schreibt dann weiter, das ferne Land, wo der verlorene Sohn war, ist für uns vielleicht oft das Land, wo wir diese Stimme der Liebe des Vaters nicht mehr hören können. Frage, wie geht's uns zurzeit damit? Wann haben wir die Stimme der Liebe des Vaters zum letzten Mal gehört? Wie hören wir sie? Geben wir Gott Gelegenheit, uns lieben zu lassen, oder sind wir so beschäftigt? Lassen wir uns immer wieder neu jeden Tag von seiner Liebe fühlen, dass dies auch Auswirkungen hat auf unsere Beziehungen und Entscheidungen? Mir geht es so, dass ich manchmal einfach das nicht mehr so mitkriege, wie lieb Gott mich hat. Und vielleicht geht es ja jemand hier auch so. Es kann sein, dass wir die Stimme des Vaters schon länger nicht mehr irgendwie gehört haben. Vielleicht könnte dann 1. Johannes 4, Vers 19 ein neuer Beginn sein. Und dieser Vers ist auch, einmal klicken, ist auch die Antwort auf die Frage, woher sollen wir denn die Liebe kriegen für unsere Nächsten, für unsere Mitmenschen? 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wie könnte das irgendwie praktisch werden? Manchmal kommt man ja nicht dazu, viel in der Bibel zu lesen. Manchmal ist toll, ganz, ganz viel zu lesen, aber manchmal kann man sich auch auf einen Vers konzentrieren. Sei es jetzt der Merkvers oder diesen Vers. Und wie könnte das praktisch aussehen? Ich kann es einfach lesen, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und dann kann ich in dem nächsten Schritt dem auch zustimmen und das mit meinen eigenen Lippen sagen. Vater im Himmel, du hast mich, Sabine Kaiser, zuerst geliebt. Danke dafür. Und dann im dritten Schritt kann ich es in meinen eigenen Worten ausdrücken. Das steht geschrieben, aber das ist ja echt phänomenal, dass du, Gott, mich einfach liebst, schon immer geliebt hast, bevor ich noch irgendeinen Gedanken an dich haben konnte. Danke, dass du mich tatsächlich zuerst geliebt hast und mich das so entlastet. Ich muss und kann gar nichts tun, damit deine Liebe zu mir größer wird. Ich bin schon geliebt. Einfach eine kleine Anregung, ein Beispiel. So kann man übrigens mit ganz vielen Bibelversen umgehen. Lesen, in eigenen Worten ausdrücken, bestätigen, ja, das glaube ich, das will ich. Und so kann auch Bibellesen manchmal wieder ganz neuen Schwung kriegen. Und so ein einzelner Vers kann uns zur großen Stärkung werden. Und außerdem wird das Bibellesen dadurch auch gleich zum Gebet, weil was ist Gebet anders, als mit Gott im Gespräch zu sein, auch über Bibelverse. Und du und ich, wir sind eingeladen, unser Zuhause in Gottes Liebe einzunehmen. Die Tür steht immer, immer offen. Und das Zuhause der Liebe Gottes ist auch der Ort, wo Veränderung und Transformation stattfindet. Wir sind schon so angenommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht irgendwie anstrengen, Aber wir müssen auch nicht so bleiben. Veränderung und Heilung ist möglich im Schutzraum und der Wärme von Gottes Liebe. Wahrscheinlich ist es auch eine Lebensaufgabe, immer mehr zu entdecken, wie groß Gottes Liebe wirklich ist. Und das einfach auch immer mehr zu genießen und zuzulassen. Und aus diesem Geliebtsein von Gott entspringt dann auch die Liebe, die wir für andere brauchen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich den Eindruck habe, ich habe nicht genug Liebe für meine Mitmenschen, könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass ich mich von Gott zu wenig lieben lasse? In menschlichen Beziehungen gibt es ja unterschiedliche Level von Vertrautheit. Und ich behaupte jetzt einfach mal, je tiefer eine Beziehung ist und je gesünder, umso leichter ist es auch in der Gegenwart des anderen, einfach mal still zu sein. Ich meine jetzt nicht unnatürliches Anschweigen, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat oder im Clinch miteinander ist, sondern einfach, wenn man sich gut kennt, ein vertrautes Schweigen, eine Kommunikation ohne Worte. Und ich glaube, sowas ist auch möglich in der Beziehung zu Gott. Wenn wir alles gesagt haben, unser Herz ihm ausgeschüttet haben, unsere Anliegen ihm gebracht haben, er uns Dinge deutlich gemacht hat und wir dann einfach schweigen. Der Fachbegriff dazu ist Kontemplation, also Kommunikation ohne Worte. Und es ist interessant, dieses Thema ist mir in letzter Zeit in ganz, ganz vielen Büchern irgendwie begegnet. Wo meist im Zusammenhang, wo Christen unterschiedlichster geistlicher Prägung irgendwie unzufrieden waren mit ihrem geistlichen Leben und dann diese stille Kommunikation mit Gott entdeckt haben, einfach vor und mit Gott zu sein, ohne Programm, ohne zur Erwartung, was jetzt rausspringen muss, wenn ich mir Zeit für Gott nehme, ohne Erwartung, dass Gott jetzt irgendwas für mich tun müsste, sondern einfach Zeit ihm schenken. Und ich habe gedacht, vielleicht wäre das ja auch mal eine Anregung für die nächste Woche. Vielleicht, was auch immer, eine Minute oder zwei Minuten jeden Tag mal vor oder nach dem Bibellesen, beim Aufwachen, nach dem Einschlafen ist sowieso still meistens, aber vorm ins Bett gehen. Einfach mal still zu sitzen oder zu liegen und sagen, lieber Gott, ich schenke dir jetzt einfach diese Minute oder diese zwei Minuten. Ich habe kein Anliegen, ich möchte einfach mit dir sein. Oder ich möchte jetzt einfach diese zwei Minuten mit dir auf dem Sofa sitzen. Und dann am Schluss zu sagen, danke Gott, es ist gut, mit dir zusammen zu sein. Falls das jemand mal probieren möchte, wird es mich interessieren, wie es euch damit geht. Also ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Bleibens in Jesus ist, ganz persönlich in der Liebe Gottes zu bleiben, dadurch geprägt und verändert zu werden. Und dann wird auch unser Handeln sich verändern und sich dem angleichen, wie Jesus sich das wünscht. Franz von Sales hat es mal ein bisschen krass ausgedrückt, aber vielleicht wird dadurch die Wahrheit des Ganzen noch deutlicher. Einmal klicken. Der hat gesagt, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und selbst dann, wenn du nichts getan hast in deinem Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, wenn du es zurückgeholt hattest, dann hat sich dein Leben wohl erfüllt. Ich finde das sehr entlastend. Und ich möchte zusammenfassen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. 3 intensive Jahre liegen hinter ihm. In wenigen Tagen wird er sterben. Ihm ist das klar, denen noch nicht so genau. Aber Jesus bereitet seine Jünger vor auf die Zeit, wo er nicht mehr unter ihnen sein wird, auf die Zeit, wenn sie ohne ihren Meister ihren Glauben in einem sehr herausfordernden Umfeld leben müssen. Und Jesus zeigt ihnen den Weg, wie seine Jünger in ihrem Dienst und Zeugnis effektiv und fruchtbar sein können. Und da ist es ihm eben überaus wichtig, dass sie das Geheimnis der Verbundenheit in ihm anfangen zu kapieren. Und ich glaube, der einzige Weg, wie auch wir heute als seine Nachfolger in unserem bewegten Alltag und in unserer herausfordernden Welt in seinem Sinne leben können, ist nicht, dass wir uns irgendwie mehr bemühen und abkämpfen, sondern dass wir es zulassen, dass er in uns lebt und sein Leben lebt. Und dann ist es ja wie bei dem Naturgesetz. Die Rebe bringt Frucht ganz einfach, weil sie mit dem Weinstock verbunden ist. Und so ist es Jesu Anliegen mit diesem Gleichnis vom Weinstock, die Einfachkeit eines Lebens in der Beziehung zu Jesus immer wieder neu zu entdecken. Ich habe am Anfang gesagt, Gott hat eine Vision für unser Leben. Er hat eine Vision für alle Länder und Nationen, für alle Volksgruppen. Und er hat auch diese Vision, dass die alle mal zusammenkommen. Gottes ganz große Vision für seine Kinder aus allen Völkern ist in Offenbarung 7, Vers 9 beschrieben. Dort gibt es eine kleine Vorschau auf die Zukunft in den Himmel vor Gottes Thron. Und da wird beschrieben, da ist eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Nationen und Sprachen und Stämmen, die versammeln sich dort, um Gott anzubeten und zu ehren gemeinsam. Und ich denke, wow, was wird das für ein Event sein? Corona hat viel angerichtet, viel Unheil. Auch unter uns Christen gibt es viel Spaltung. Aber immer wieder gibt es auch Zeichen der Hoffnung. Und kurz vor Corona ist das bekannte Segenslied entstanden, The Blessing. Und während Corona hat es tatsächlich die Welt erobert. Und es gibt inzwischen über 500 Online-Versionen in den unterschiedlichsten Sprachen und Ländern. Und eine Version werden wir uns nachher gleich mal anhören. Und ich lese den deutschen Text mal vor. Da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich, er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend. Wenn du kommst und wenn du gehst, wenn du weinst und wenn du jubelst, er ist für dich. Er ist für dich. Soweit der Text. Das wird dann immer wieder wiederholt. Und es gibt einen Clip, in dem einige Versionen dieser 500 zusammengeschnitten sind. Es sind jetzt nur noch 154 Nationen, die in 257 Sprachen genau dieses Lied singen. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, das hat mein Herz echt sehr berührt und war sehr bewegend. Und das ist ein kleiner Ausblick auf den Himmel, wo es dann noch viel, viel mehr sein werden. Und wenn wir dann eines Tages vor Gottes Thron stehen, ich weiß nicht so genau, was man da macht, aber ich nehme an, Anbetung wird einen ganz, ganz großen Schwerpunkt einnehmen. Und das ist natürlich auch jetzt schon wichtig. Einmal klicken. Aber außer Gott anzubeten, haben wir jetzt noch die Möglichkeit, solange wir auf dieser Erde sind, ein Segen zu sein und Segen auszusprechen über die Welt und die Menschen. Und die Frage ist, wie können wir ein Segen sein? Ich glaube, indem wir einfach bleiben in und an Jesus. Das Lied ist ziemlich lang, aber als Abschluss dieser Predigtreihe wünsche ich mir, dass wir es uns trotzdem anhören. Und es sind da auch ganz viele Bilder von Menschen aus verschiedenen Ländern. Wem das zu viel ist, kann einfach die Augen zumachen und zuhören. Und ich lade ein, während dem Zuhören, ja, vielleicht einfach still zu beten. Ja, auch ich möchte ein Segen sein. Und sich diesen Segen zusprechen lassen, um gesegnet dann ein Segen zu sein, da wo wir unseren Alltag leben. Oder einfach die Predigt nochmal nachklingen lassen. Oder auch staunen über die Unterschiedlichkeit dieser vielen verschiedenen Nationen, die alle das gleiche Lied singen. Oder vielleicht auch einfach drüber staunen, wow, auch wir hier in der Stami, auch wir sind Teil. Wir haben jetzt da keinen Clip gesungen, aber auch wir sind Teil von Gottes großer Geschichte. Und es ist noch Platz an Gottes Familientisch. Und er möchte auch uns gebrauchen, dass andere auch noch Heimat finden bei Gott.